Verbrecher, Betrüger und Terroristen. Kriminelle nutzen schon lange die Vorteile digitaler Vernetzung und KI. Nur fair, wenn in diesem Game auch die Polizei nachzieht, oder? Mit der Fahndungssoftware der Firma Palantir können große Datenmengen aus verschiedenen Quellen schnell analysiert werden. In 3 Bundesländern wird eine abgespeckte Version schon eingesetzt. Kritiker warnen vor Missbrauch und einen Angriff auf Freiheitsrechte. Lorenz Jeritsch ist Investigativjournalist beim NDR. Zusammen mit einem Team der Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat er sich die umstrittene Software genauer angeschaut. Die kommt ja ursprünglich vom Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Peter Thiel. Wir klären jetzt die Frage: nützliches Polizeiwerkzeug oder Gefahr für die Demokratie? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 3. Juli. Hallo Lorenz.
Hi.
Lorenz, du warst vor kurzer Zeit beim LKA Hessen und hast dir da eine vermeintliche Zukunft der Polizeiarbeit anschauen können. Was haben dir da die Beamten und Beamtinnen gezeigt?
Ja, das war ein sehr heißer Tag in Frankfurt vor ein paar Wochen. Das LKA sitzt eigentlich in Wiesbaden. Wir waren aber im Digitalisierungszentrum, was die da aufgebaut haben. Innovation Hub 110 nennen die das. Es gibt verglaste Büros, Startup-Charakter hatte man mir angekündigt. Und da wurden wir auch nicht enttäuscht. Es gibt einen schönen Ausblick über den Main. Und es sieht alles ziemlich fancy aus. So, die Leute tragen Jeans, sind alle per Du. Und wir wurden da von einer Beamtin empfangen.
Genau, mein Name ist Juliane Stieg.
Die da im schwarzen T-Shirt mit dem schicken Logo des Innovation Hub aufgetreten ist und in Jeans, also ganz locker, und die dieses Team leitet.
Ich bin seit 2019 hier im Innovation Hub und bin verantwortlich für das Produktteam Analyse und Forensik, wo auch die Analyseplattform Hessen Data betrieben wird.
Das ist die Plattform, mit der Daten da analysiert, verarbeitet, durchsucht werden. Und Juliane Stieg, die Beamtin, hat ihren Computer angeschmissen und mir gezeigt, wie sie damit so arbeitet. Und wenn ich da auf diese Benutzeroberfläche von Hessen Data schaue, die beginnt mit der sogenannten Massensuche. Das ist das Kernstück, das ist die Suchfunktion. Und wenn sie da was eingibt und sie zum Beispiel einen Namen anklickt, dann entspinnen sich so unterschiedliche Listen, ein Inhaltsverzeichnis sozusagen.
Genau, das ist die Startseite. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, kann einfach einen Begriff eingeben, habe aber hier schon auch verschiedene Module, mit denen ich arbeiten kann.
Und dann zeigt mir die Ermittlerin, wie sie mit dieser Software arbeiten. Und das war schon ziemlich spannend, weil das ein echter Fall war. Und es ging da um einen Verkehrsunfall.
Ich sehe, der Kollege hat hier eine verdächtige Wahrnehmung, also diesen Bericht gefertigt, den könnte ich mir jetzt auch anschauen.
Und deswegen gab es bei der Beamtin in Hessen Data eine Benachrichtigung. Hey, es gibt hier ein Update über einen Gefährder, der aus Bayern kommt, der auf der BKA-Gefährderliste steht. Der wurde hier in Frankfurt in einem Auto gesichtet.
Und dann muss ich trotzdem nochmal den Hörer in die Hand nehmen, mit den Kollegen in Bayern auch Kontakt aufnehmen, weil dieser Gefährder halt aus Bayern stammt. Und da erfahre ich, dass er wohl Kontakt sucht hier in die salafistische Szene in Frankfurt. Umso relevanter jetzt hier diese Kontaktperson, die ebenfalls im Fahrzeug kontrolliert wurde.
Und über den Mann auf dem Beifahrersitz, über den Beifahrer hat sie mehr Daten, weil das ein Hesse ist. Und sie schaut sich an, okay, was ist das für ein Typ? Wo wurde der schon mal aufgegriffen?
Und jetzt kann ich mir aber noch weiter auch die Daten erschließen und könnte auch hier eine Netzwerkanalyse durchführen, indem ich mir jetzt die relevanten Personen per Track and Drop auf den Graph ziehe. Und auf dem Graph kann ich mir diese Information grafisch visualisieren.
Ich sehe da Telefonnummern, ich sehe Kennzeichen, ich sehe kleine Piktogramme, wo Beamte zu sehen sind, wo Autos zu sehen sind. Und man kann sich auch so ein Netzwerk anzeigen lassen, so unterschiedliche Graphen. Und je näher man reinzoomt, desto mehr Details kann man sehen. Je weiter man rauszoomt, desto gröber wird das Ganze und desto weiter wird aber auch das Netz. Mit wenigen Klicks sieht sie dann, dieser Mann hat offenbar über einen Mittelsmann Kontakte ins salafistische Milieu in Frankfurt.
Und jetzt können wir noch ein bisschen weiter schauen, welche Telefone nutzt er und sind denn über diese Telefone noch weitere Kontakte bekannt? Und finden dann tatsächlich 4 Personen, die auf der BKA-Gefährderliste stehen, die über diese Telefone mit dem Frankfurter Kontakt in Verbindung stehen. Und wenn ich mir diese Personen jetzt näher anschaue, sehe ich, da ist hier eine Person dabei, das ist ein Top-Gefährder aus der salafistischen Szene hier in Frankfurt. Und da gehen bei uns alle Alarmglocken an.
Und am Ende hat sie innerhalb von wenigen Minuten, innerhalb von wenigen Klicks, eine Liste von 4 Gefährdern, die auf der BKA-Gefährderliste stehen und die Frankfurter Islamisten sein sollen, davon ein gewaltbereiter Top-Gefährder. Das heißt, von einem einfachen Autounfall, der erstmal recht unspektakulär ist, konnte sie mit wenigen Klicks nachvollziehen, tatsächlich dieser Mann aus Bayern scheint über einen Mittelsmann Kontakt zu haben zu einem Top-Gefährder, zu einem Salafisten aus Frankfurt. Und das ist so eine Arbeit, wo sie mir erzählt hat, das wäre früher auf jeden Fall in der Zeit nicht möglich gewesen und auch gut möglich, so stellt es die Polizei auf jeden Fall dar, dass das komplett durchrutscht, weil man natürlich nicht bei jedem bei jedem Auffahrunfall checkt, gibt es hier irgendwelche Connections in die salafistische Szene.
Diese Software HessenData kommt von der US-amerikanischen Firma Palantir, gegründet vom deutschstämmigen Milliardär und Investor Peter Thiel. Kannst du nochmal erklären, was macht die Firma genau und was steckt dahinter?
Palantir ist eine Softwarefirma, die einmal Software herstellt für die freie Wirtschaft, also Heineken oder Airbus arbeiten damit, wo man einfach Daten verwalten und abgleichen kann. Man kann sich das so vorstellen vielleicht, du hast zu Hause ja auch einen Kleiderschrank, da sind viele Klamotten drin und die sind irgendwie organisiert oder auch nicht organisiert. Und Palantir könnte dir dabei helfen, diese Klamotten so zu organisieren, dass du die einfach aussuchen kannst. Heute will ich sie nach Farbe sortiert haben, heute nach Wärme, heute nach Style. Und dann kannst du dir ganz einfach unterschiedliche Outfits zusammenstellen. Und diese Klamotten hattest du vorher ja auch schon, aber du hast jetzt einen besseren Überblick. Also du weißt vielleicht, ich wäre noch nie darauf gekommen, dass diese Hose zu diesem T-Shirt passt beispielsweise.
Also zusammenführen und reorganisieren von Daten, das kann Palantir offensichtlich gut. Und wie ist das jetzt speziell in unserem Fall? Diese Software nutzt ja auch die hessische Polizei.
Diese Software, die eingesetzt wird bei der Polizei, die nennt sich Gotham. Wir nennen das jetzt einfach mal Palantir, weil das der Name ist, der geläufig ist. Mit dieser Software, mit dieser Plattform können die in Echtzeit unterschiedliche Datentöpfe durchsuchen, abgleichen, analysieren. Das heißt, innerhalb von ein paar Klicks, von ein paar Sekunden können sie schauen, was haben wir in unserem Bestand, was wissen wir über Personen, wo gibt es Verbindungen, wer kennt wen und solche Dinge. Und früher war das super aufwendig, weil Polizeidaten in unterschiedlichen Datenbanken gespeichert sind. Zum Beispiel, wenn jemand eine Anzeige aufgibt, dann landet das in einer anderen Datenbank, als wenn jemand zum Beispiel ein Schwerverbrecher ist. Mhm. Und diese Plattform, die vereinheitlicht diese Daten und das hilft. Was Palantir macht, ist, sich Verbindungen zwischen Daten anzuschauen, die harte Verbindungen sind, also die man auch wirklich sehen könnte mit dem menschlichen Auge, wenn man Excel-Tabellen nebeneinander legt sozusagen. Mhm. So ist das in Deutschland, weil das in Deutschland ohne KI funktioniert und weil es ohne Anschluss ans Internet funktioniert. Was entscheidend ist, ist, Deutschland hat so eine gedrosselte Palantir-Variante, könnte man sagen. Mhm. Palantir-Lite haben wir das in der Recherche genannt. Und das ist nicht ans Internet angeschlossen, da ist keine KI mit drin, obwohl Palantir das eigentlich beides anbietet. In den USA sieht man, da wird das ganz anders eingesetzt.
In den USA gehen vermehrt Menschen gegen die harte Migrationspolitik der Regierung auf die Straße, wie hier in Los Angeles.
Man sieht gerade ganz konkret diese Proteste in Los Angeles, wo Zehntausende Leute auf die Straßen gehen, um gegen Polizisten, Polizeigewalt und Trumps Abschiebungen zu protestieren.
Sie demonstrierten gegen das teils martialische Vorgehen der Beamten der Einwanderungsbehörde ICE.
Bei diesen Protesten geht es um Abschiebungen, die mithilfe von Palantir-Software unter anderem organisiert werden.
Die US-Regierung unter Präsident Trump will Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung massenhaft abschieben.
Die Behörde ICE, die hat nämlich einen Vertrag mit dieser Firma. Das heißt, diese Massenabschiebungen, die werden unter anderem mit Palantir organisiert.
In den USA wird die Palantir-Software eingesetzt, um Migranten aufzuspüren, die abgeschoben werden sollen. Die Trump-Regierung, die spricht dabei von Kriminellen, aber immer wieder wurde auch berichtet, dass es Unschuldige getroffen hat. Wie ist das jetzt in Deutschland? In welchem Kontext wird die Software hier eingesetzt?
Also Hessen, Bayern und NRW nutzen diese Software. Und was Palantir dort macht, ist, die Daten zu organisieren, die man verwendet zur Gefahrenabwehr, um schwere Straftaten zu verhindern und auch aufzuklären.
Welche Straftaten sind das?
Gefahrenabwehr ist der juristisch wichtige Begriff, der erlaubt nämlich den Einsatz von Palantir. Und das sind im Grunde vor allem Straftaten wie Terroranschläge, Sexualdelikte, schwere Straftaten, die man verhindern will mit dieser Software.
Wurde dadurch tatsächlich schon mal auch ein schwerer Terroranschlag vereitelt? Hat das schon Erfolg gehabt, dieses Palantir?
Also was wir wissen, was die Polizei immer wieder erzählt und wenn man Palantir googelt und sich das einmal kurz anschaut, dann tauchen immer wieder so ein paar Fälle auf. Wir wissen beispielsweise aus Hessen, dass das einmal geholfen haben soll, einen islamistischen Anschlag auf den US-Präsidenten zu vereiteln. Wie weit diese Anschlagspläne schon gediehen waren sozusagen, das wissen wir nicht. Und man erfährt natürlich auch nicht so viel aus den Nachrichten über solche Anschläge, weil die haben ja nicht stattgefunden.
Wenn also zu den Details nicht so viel bekannt ist, lässt sich dann überhaupt sagen, ob diese abgespeckte Palantir-Software für deutsche Beamte insgesamt irgendwas bringt?
Also die Beamtin Juliane Stieg hat mir erzählt, es geht gar nicht so sehr um die großen Erfolge, um die einzelnen verhinderten Anschläge, sondern darum, dass sich die Polizeiarbeit im Kern verändert. Das heißt, kognitiv kann man natürlich viel mehr leisten, wenn man nicht den ganzen Tag vor Excel-Tabellen sitzt, sondern wenn man halt mit wenigen Klicks sehen kann, hey, da sind irgendwelche Verbindungen. Das heißt, das hat, glaube ich, schon auf diese Ermittlungsarbeit, wie Sie mir es da gezeigt haben, einen großen Einfluss.
Das verändert wirklich die polizeiliche Arbeit und wir kommen wirklich schneller voran.
Sie sagt, sie ist eine von 2200 Beamtinnen und Beamten, die damit arbeiten mit dieser Software. Und das sind Leute überwiegend, die bei der Kriminalpolizei tätig sind. Und da sind viele Spezialistinnen, Spezialisten dabei. Und die arbeiten tagtäglich mit dieser Software. Die wird bis zu 15.000 Mal im Jahr benutzt. Und das muss man sich klar machen. Das sind 41 Mal am Tag allein in Hessen, also schon ziemlich häufig. Und damit ist das wirklich ein Tool, was im Alltag da total entscheidend ist.
Jetzt hieß es doch aber gerade, dass sie nur für spezielle Fälle diese Software einsetzen. Wie passt das zusammen?
Es gibt ein Polizeigesetz in den Ländern, die Palantir Software nutzen. Und da ist geregelt, wann die Software genutzt werden darf und wann sie auch nicht genutzt werden darf. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei Rot über die Ampel gehst, dann wird Palantir nicht angeschmissen dafür. Mhm. Oder wenn dein Fahrrad geklaut wurde von deinem Nachbarn, dann wird Palantir auch nicht angeschmissen. Aber man hat mir auch gesagt, es kann schon sein, dass bei einem Ladendiebstahl zum Beispiel Palantir zum Einsatz kommt, wenn das bandenmäßig ist. Das heißt, wenn es professionell gemacht wird, wenn da mehr als 3 Personen beteiligt sind. Ob das jetzt eine schwere Gefahrenabwehr ist, wie wir uns das vorstellen, das ist mit Sicherheit kein Terroranschlag. Aber in solchen Fällen wird Palantir heute schon eingesetzt. Und das macht Datenschützern auch teilweise Sorgen, dass sie sagen, hey, wenn man das schon einsetzt, um regelmäßige Supermarktdiebstähle zum Beispiel aufzuklären oder zu verhindern, dann ist die Gefahr, dass diese Gefahrenabwehr, dieser Begriff, dieser Einsatzbereich immer weiter geweitet wird. Das ist schon recht naheliegend so. Und in Hessen konnten wir aber nicht genau sehen, wo man diese Software verwendet. In Bayern aber, da haben wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung da genau einen Einblick bekommen. Wir haben nämlich anhand einer kleinen Anfrage im Bayerischen Landtag eine Liste bekommen, wo genau aufgeschlüsselt ist, wann wurde Palantir dort verwendet. Und in Bayern hat man diese Software erst seit letztem Jahr, sie heißt da Vera. Und diese bayerische Palantir-Variante, die wurde rund 100 Mal benutzt seit vergangenem Jahr. Und da sehen wir, dass zwar auch Terroranschläge und solche Dinge dabei sind, wo die Software angeschmissen wurde. Der Großteil der Fälle, das sind aber andere Fälle, also alltäglichere Delikte wie Diebstähle und Co.
Also ursprünglich nur für die große Gefahrenabwehr gedacht, sieht man aber hier, wie das in die Breite gehen kann. Lorenz, du hast gerade die Bedenken von Datenschützern angesprochen. Wo ist hier die konkrete Gefahr? Was ist deren konkreter Punkt?
Es gibt da verschiedene Kontrapunkte und die muss man trennen. Es gibt Datenschutzbedenken von Datenschützern, die sagen, diese Daten wurden zweckgebunden erhoben. Das heißt, die sind eigentlich dafür da, eine Aufgabe zu erfüllen und nicht dafür da, in neuen Kontexten irgendwie verwendet zu werden. Und das kritisieren sie und sagen, da werden Leute potenziell durchleuchtet, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Das heißt, wer mal eine Anzeige aufgegeben hat oder in einen Auffahrunfall verwickelt war, der ist auch in diesen Polizeidaten und kann da im Zusammenhang mit solchen Verbrechen auftauchen. In Hessen zum Beispiel sind solche Daten geschwärzt. Diese Software macht es viel einfacher, in kurzer Zeit irgendwelche Vorwürfe gegen Leute zu erheben und die dann auch zu erhärten anhand der Software, die man ohne diese Software nicht machen könnte. Das heißt, je mehr Daten die über mich haben, desto leichter ist es natürlich, Sachen zu sehen, Schlüsse zu ziehen, die so vielleicht auch nicht richtig sind. Und solange unsere Polizei richtig arbeitet und solange keine Fehler passieren und solange die Software richtig arbeitet, passiert das natürlich nicht, weil ich bin ja unschuldig. Aber man muss sich klar machen, Software kann Fehler machen, da sitzen Menschen, die machen Fehler, bei der Polizei passieren Fehler. Und es gibt natürlich auch Regierungen, es gibt auch Polizeien, denen ich vielleicht nicht vertraue. Wir sehen es in den USA gerade, da hat sich was verändert. Und deswegen sagen Datenschützer, es ist halt auch für Leute, die nichts getan haben, nicht ganz ungefährlich. Also viele sagen, ja, ich habe nichts zu verbergen, aber häufig weiß man gar nicht, was man eigentlich zu verbergen hat oder was die Dinge sind, die einem potenziell zur Gefahr werden könnten. Das heißt, diese Prämisse, dass man nichts zu verbergen hat und ja auch nichts passiert, die setzt immer voraus, dass keine Fehler passieren. Und das auszuschließen ist im Grunde unmöglich.
Das heißt also, dieses Mehr an Verdächtigungsmöglichkeiten, das wird kritisiert.
Das kritisieren manche und sagen, hey, man wird da mit Verbrechen in Zusammenhang gebracht, womit man eigentlich nichts zu tun habe. Und es ist nicht gut für eine Gesellschaft zu wissen, dass sie überwacht wird potenziell, weil es das Vertrauen in die Polizei gefährdet und weil uns das als Gesellschaft in der Demokratie nicht gut tut. So. Das ist die eine Kritik. Mhm. Das andere ist, es ist nicht so leicht abzuschätzen, was die langfristigen Folgen sind. Das heißt, Informationen, die uns heute irgendwie ganz unschuldig vorkommen, in einer Demokratie, die stabil ist und bei einer Regierung, der wir vertrauen, da können wir nicht ganz sicher sein, was die in Zukunft für eine Auswirkung haben könnten.
Alle Daten, die über mich gesammelt werden können, gegen mich benutzt werden.
Das hat mir die grüne Daten- und Digitalpolitikerin Marina Weißband erzählt. Die hat mir erklärt, dass Infos, die man heute noch ganz unschuldig findet, in Zukunft natürlich eine andere Sprengkraft haben könnten im Worst Case. Als Beispiel hat sie mir erzählt, dass es in den 20er, 30er Jahren eine Volksbefragung gab.
Und unter anderem wurde da nach der Religion der Großmutter befragt. Ziemlich unschuldige Frage, viele Leute haben da ganz frei drauf geantwortet. Sobald die Nazis an die Macht kamen, waren die Leute, die gesagt haben, meine Großmutter war jüdisch, ziemlich gearscht. Wir haben unsere ganze Demokratie darauf aufgebaut, uns davor zu schützen, dass wir total überwacht sind. Und das soll jetzt einfach eingerissen werden, weil es praktischer ist?
Sie sagt, das ist ein großes Problem und das kann man so als einfacher Bürger gar nicht unbedingt absehen, was das bedeutet, wenn ich heute Daten abgebe oder wenn Daten von mir zusammengeführt und analysiert werden. Und das ist jetzt natürlich ein sehr drastisches Beispiel, davon sind wir Gott sei Dank weit entfernt, aber es ist schon schwierig abzusehen, was passiert mit den Daten, die heute von mir gesammelt und analysiert werden, was passiert mit denen morgen oder übermorgen vielleicht.
Palantir ist designed dafür, viele Datenbanken zusammenzutragen und ein einziges Profil über jeden Menschen zu erstellen und das leicht durchsuchbar zu machen. Es ist designed für Totalüberwachung. Es ist in seinem Grund inkompatibel mit einer Demokratie und folgerichtig hält sein Gründer auch nichts von Demokratie.
Ich habe oftmals das Gefühl in Diskussionen, dass es gar nicht um die Anwendung von Palantir an sich geht, sondern eher tatsächlich um Palantir als Firma selbst. Kannst du uns vielleicht mal sagen, wie problematisch oder eben auch nicht problematisch ist die Firma Palantir?
Die Firma Palantir ist in erster Linie mal eine US-Firma und wir haben in unserem Koalitionsvertrag eigentlich festgeschrieben, dass das Ziel digitale Souveränität ist. Das heißt, wir wollen nicht mit US-Firmen in solcher Form arbeiten. Wir wollen uns nicht von denen abhängig machen. Und wenn wir jetzt Palantir einführen als die zentrale Software, die in der Kriminalarbeit und die bei der Vereitelung von Straftaten eingesetzt wird, dann machen wir uns natürlich von dieser US-Firma total abhängig. Und auch die Firma an sich ist sehr umstritten, weil sie vom Trump-nahen Milliardär Peter Thiel gegründet wurde. Peter Thiel liebäugelt immer mal wieder öffentlich damit, dass die Demokratie keine gute Gesellschaftsform sei oder auch, dass das Frauenwahlrecht beispielsweise unproduktiv sei, weil Frauen tendenziell keine libertären Parteien wählen würden. Also Peter Thiel möchte im Grunde staatliche Strukturen eindämmen und immer mehr privatisieren. Und Palantir, muss man sagen, ist natürlich eine riesige private Firma, ein riesiger Konzern, extrem erfolgreich an der Börse. Das heißt, dass sie einen Teil des Sicherheitsapparates, der früher staatlich war, privatisiert haben und immer weiter privatisieren. Das wird kritisiert, weil Peter Thiel eben dieser Trump-nahe Milliardär ist, der eine kritische Einstellung zur Demokratie hat. Und auch weil der CEO der Firma, Alex Karp, der sich früher als Linker, als Marxist bezeichnet hat und Philosophie in Frankfurt studiert hat, der aber mittlerweile seine politische Einstellung geändert hat. Der sitzt auf irgendwelchen Talks und erzählt beispielsweise, in Deutschland würden ständig Terroranschläge stattfinden.
And there's a whole swath of crime, like sexual crime, that didn't exist basically when I lived in Germany and do exist now.
Das hat der Palantir-CEO Alex Karp im Interview mit der US-Journalistin Barry Weiss für ihren YouTube-Kanal The Free Press gesagt.
Und wenn hier jemand ermordet wird von Geflüchteten, dann würden abends alle auf die Straße gehen und gegen Nazis demonstrieren.
Because every time in Germany there's a terror attack in the morning, in the evening the Greens are out protesting against the far right. It literally happens. Completely crazy. And there are a lot of terror attacks.
Deutschland sei eben krude und die Demokratie sei unter Gefahr. Solche Geschichten erzählt er. Das heißt, auch das geht eher in so eine Richtung, wie man sie von Thiel oder Trump beispielsweise kennt. Und das sind die Leute, die diese Firma leiten. Das sind die Leute, die damit Geld verdienen, wenn wir von unseren Steuergeldern diese Firma bezahlen. Deswegen ist die schon sehr umstritten.
Es ist absoluter Wahnsinn, uns als Staat abhängig zu machen von einem privaten, intransparenten, gewinnorientierten Unternehmen aus dem Ausland, das für seine antidemokratischen Tendenzen bekannt ist.
Intransparent, sagt Marina Weisband. Was konntet ihr trotzdem über diese Firma herausfinden, abgesehen von den Gedanken und Äußerungen des CEO?
Diese Firma gilt gemeinhin als sehr verschlossen. Und wir haben aber während der Recherche dann einen offenen Brief gefunden, der gerade veröffentlicht wurde, von ehemaligen Palantir-Mitarbeitern, die sagen, hey, ihr habt uns verraten, ihr habt den Code of Conduct verraten, den wir haben. Wir wollten eine demokratische Firma sein. Wir waren immer der Überzeugung, wir machen das für das Gute. Aber der Wind hat sich gedreht. Und wir haben auch recherchiert, ob wir Leute finden, die früher bei dieser Firma gearbeitet haben, die vielleicht mit uns sprechen würden, und haben tatsächlich eine Person gefunden, die mit uns gesprochen hat.
And originally people had been told, hey, we're not working with the ERO, the part of ICE that actually removes people. We're working with a part that tries to solve crime and protect people and all of that.
Hier ein kleiner Hinweis, um die Anonymität zu schützen, sind die Aussagen der Person mit einer künstlichen Stimme generiert.
Wir nennen ihn Miles, der uns erzählt hat, wie enttäuscht er ist, wie schockiert er ist, was heute mit dieser Firma passiert, was heute bei Palantir abgeht.
But then when the government mandate changed, all of a sudden, the tool was being used in a way that people thought it wasn't going to be used. And instead of Palantir saying, well, that's not acceptable, they basically renewed the contract.
Im Hinblick auf die USA sagt er nämlich, das ist nicht das, wofür wir angetreten sind. Wir waren immer der Überzeugung, hey, wir machen da was Gutes. Wir tun was, um die Demokratie zu schützen. Wir kämpfen für den Westen, so wird das da immer bezeichnet. Und das, was jetzt gerade passiert ist, das hätten wir nie für möglich gehalten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, dass ihr zusammenarbeitet, dass Palantir zusammenarbeitet mit einer Trump-Regierung, die Andersdenkende verfolgt, die Menschen massenhaft abschiebt, etc.
And back then it was unthinkable that our own government would do such a thing. Obviously that landscape has changed.
Wir haben natürlich auch Palantir gefragt, was die zu unserer Recherche sagen und zu der Kritik. Und die Firma betont auf Anfrage, man sammle keine Daten über oder verkaufe Daten von Bürgern. Man überwache mit seinen Produkten auch niemanden und habe sich als Unternehmen entschlossen, keine Tools zum Vorhersagen von Straftaten, also Predictive Policing, zu entwickeln oder anzubieten. Bezüglich einer etwaigen politischen Nähe zur Trump-Regierung antwortet Palantir, man konzentriere sich darauf, langfristigen Interessen der Gesellschaft zu dienen, unabhängig von politischen Veränderungen.
Wegen der heftigen Kritik und Erfahrungen aus den USA, wie wird der Einsatz der Palantir-Software hier bei uns in Deutschland wahrgenommen? Was würdest du sagen?
Es gibt viele Bundesländer, vor allem die SPD-Geführten, die sagen, Palantir wollen wir nicht, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten. Es gibt aber auch andere Länder, einmal die, die Palantir schon haben und darüber hinaus noch ein paar andere, die sagen, hey, wir wollen Palantir einsetzen, das ist einfach eine gute Software und wir brauchen das. Es gibt also Streit zwischen den Ländern, man ist sich uneinig.
Wie sieht das in den anderen Bundesländern aus, in denen die Light-Variante von Palantir schon genutzt wird?
Palantir wird ja auch in Bayern unter dem Namen Vera eingesetzt und da war mein Kollege Johannes Edelhoff vor Ort und hat sich angeschaut, wie die das benutzen. Und er hat auch den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann getroffen, der den Deal für Bayern mit eingefädelt hat. Und er hat ihn konfrontiert mit dieser Kritik an Peter Thiel und Herrmann sagt darauf, naja, es gab halt eine Ausschreibung.
Man muss eigentlich auch klar sagen, dass das in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren keine Rolle spielen kann. Wenn wir hier einen Bauauftrag für irgendein Bauwerk in Bayern vergeben, kann ich auch nicht danach fragen, welche politische Gesinnung der Eigentümer dieser Firma hat.
Dieser Vergleich, der ist aber in meinen Augen recht weit hergeholt, weil wenn ich jetzt ein Haus baue, dann kann es natürlich sein, dass das einstürzt potenziell. Das hat aber mit politischer Gesinnung des Maurers nicht sonderlich viel zu tun. Wenn ich jetzt aber eine Software anschaffe für die Polizei, die mit sensibelsten Daten arbeitet, der ich vertrauen muss, dass sie damit ordentlich umgeht, dass die Daten nicht geleakt werden, dass diese Software fehlerfrei funktioniert, dann finde ich, dass die politische Gesinnung des Gründers und des CEOs da schon eine andere Tragweite haben als bei einem Hausbau.
Also die Polizeibehörden sprechen von einer großen Arbeitserleichterung durch die Software und sagen, dass die Light-Variante auch nicht problematisch ist, weil die Funktionen eben eingeschränkt sind. Kritiker sehen aber die Demokratie in Deutschland durchaus in Gefahr. Was ist da dran?
Also wie gefährlich Palantir für unsere Demokratie ist, Das ist ein bisschen, würde ich sagen, auch so ein Expertenstreit. Also wenn man sich die Berichterstattung anschaut, dann sieht man ziemlich viele Artikel, die ein sehr düsteres Bild zeichnen. Und das war auch ursprünglich, bevor die Recherche losging, unsere Annahme, ehrlich gesagt. Ich dachte, Palantir, Peter Thiel, das ist alles ganz schrecklich. Menschen werden überwacht. So war zumindest mein Bild vorher von dieser Firma. Und wir haben uns in der Recherche auch gefragt, gibt es Leute, die zu Unrecht wegen Palantir zum Beispiel verurteilt wurden? So. Man muss sagen, wir haben solche Leute nicht gefunden. Wir wissen von keiner Person, die jetzt aktenkundig ist, wo sowas passiert sei. Und trotzdem ist es natürlich nicht auszuschließen. Das ist rein spekulativ und Datenschützer sagen auch, es ist möglich. Aber wir haben keinen so einen Fall gefunden. Und das bedeutet natürlich nicht, dass es das nicht gibt. Das bedeutet nicht, dass Palantir unsere Demokratie nicht potenziell gefährden kann. Und ich würde sagen, das ist auch eine Sache, wo gerade sehr viel Entwicklung drin ist. Weil die Frage ist, wie das eingesetzt wird. Diese aktuelle, gedrosselte Variante von Palantir. Ehrlich gesagt ist das, was die Polizei heute mit dieser Software macht, das, von dem ich schon immer dachte, dass Landeskriminalämter so arbeiten. Also, dass sie ihre Daten durchsuchen können, dass sie sehen können, hey, wir wissen dies, wir wissen das. Das finde ich persönlich erstmal nicht problematisch. Und das ist weit weg von dieser Hightech-KI-Variante, wie sie in den USA eingesetzt wird und wie sie von der Demokratie auf jeden Fall auch gefährlich werden kann. Aber das ist halt auch noch in der Entwicklung und da tut sich gerade einiges. Während der Recherche ist aber eigentlich noch was viel Größeres passiert. Es gab die Innenministerkonferenz vor wenigen Wochen in Bremerhaven und da wurde über so Dinge entschieden wie Böllerverbot oder Umgang mit der AfD.
Das eigentliche große Thema der Innenministerkonferenz an der Nordseeküste war aber die Migration. Die soll weiter begrenzt werden, betonte Dobrindt. Die Grenzkontrollen und Zurückweisungen sollen weitergehen. Und auf europäischer Ebene will sich Dobrindt für mehr Grenzschutz einsetzen.
Da ist aber noch was ganz anderes passiert.
Ja, hallo, Johannes Edelhoff vom NDR.
Mein Kollege war dann in der Pressekonferenz und hat gefragt, hey, wie sieht's eigentlich aus, Palantir? Gab es eine Einigung oder nicht? Und da wurde ein bisschen geraunt.
Ist das der erste Schritt in einen Überwachungsstaat? Was antworten Sie diesen Kritikern?
Und dann hat Alexander Dobrindt, der Innenminister, das Wort ergriffen und hat erklärt, man wolle das Internet durchsuchbar machen.
Dass man auch nachträglich biometrische Datenabgleiche machen kann im Internet mit frei zugänglichen Daten, also eine klassische automatisierte Datenanalyse auch mittels KI, die da beschrieben ist. Und das ist das, was wir für richtig und notwendig halten.
Und zwar hat man sich darauf geeinigt, dass man das Internet durchsuchbar machen möchte mit künstlicher Intelligenz. Man möchte biometrische Daten abgleichen, das heißt, man möchte Gesichtserkennungssoftware nutzen. All das sind Dinge, die bisher so in dieser Form nicht erlaubt sind. Das heißt, ob nun Palantir eingesetzt wird oder nicht, das ist gar nicht so sehr der springende Punkt, sondern dass allgemein die Rechte, die Verfügung der Kriminalpolizei, der Sicherheitsbehörden, dass die stark ausgeweitet werden und dass sie künftig mit KI das Internet durchsuchen dürfen, Bilder abgleichen, Gesichtserkennung einsetzen. Das ist eigentlich die viel krassere News an der Stelle. Und das ist eigentlich ein viel größerer Shift als Palantir, als die gedrosselte Variante, die wir in Deutschland bisher haben, weil all das bisher so gesetzlich nicht erlaubt ist.
Die Innenminister wollen deutlich die Polizeiarbeit durch KI und Datenabgleich ausweiten. Wenn wir auf diese Entwicklung schauen, nach eurer Recherche, wie ernst muss man die Kritik daran nehmen, wenn es ja eigentlich um mehr Sicherheit geht?
Also ich hatte im Vorfeld auch die Annahme, dass das alles schlimm ist und es gibt kein Grau, sondern es ist schwarz oder weiß. Und wenn man sich aber anschaut, wie das in Deutschland bisher eingesetzt wird, dann muss man sich, finde ich, ehrlich machen und sagen, naja, ganz so wie es in den USA ist, so ist es bei uns nicht. Und wenn das die Extremposition ist, dann stehen wir halt gerade irgendwo dazwischen. Und es ist natürlich auch eine Frage des politischen Standpunkts, ob man einfach sagt, generell, ich möchte nicht, dass die Polizei so viele Daten sammelt, mit solchen Daten arbeitet. Aber ich glaube, dass das so verhärtete Fronten sind, das liegt daran, dass es sehr komplex ist. Die Polizei einerseits zeichnet ein total weißes, tolles PR-Bild mit tollen, modernen Begriffen. Und über Palantir andererseits heißt es, das ist eine geheimnisvolle Firma, die in Kriegen eingesetzt wird, die von, ich sag mal, ungewöhnlichen Leuten geleitet wird mit schwerem Demokratieverständnis. Das heißt, Schwarz und Weiß sind da einfach sehr weit auseinander. Aber gerade mit diesen Neuerungen, das heißt, dass man das Internet durchsuchen darf, dass man KI einsetzen darf, das in Kombination mit Palantir, ob nun direkt oder indirekt, da verstehe ich schon, was das für eine Auswirkung auf eine Demokratie haben kann. Nämlich, dass man sich potenziell wegduckt vielleicht und sich fragt, hey, kann ich das hier machen, kann ich das nicht machen? Hat das negative Auswirkungen auf mich?
Danke, dass du da warst, Lorenz.
Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
NDR-Investigativjournalist Lorenz Jeritsch über die Palantir-Software in deutschen Polizeibehörden und der Kritik daran. Lorenz und seine Kollegen und Kolleginnen von der Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben dazu eine Doku für Panorama 3 gemacht. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Autor der Folge ist Stefan Beutinken. Mitgearbeitet haben Niklas Münch und Marc Hoffmann. Produktion: Timo Lindemann, Fabian Zweck, Regina Stärke und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause, macht's gut. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Wenn ihr euch für spannend erzählte Storytelling-Podcasts interessiert, dann empfehlen wir euch den Podcast Deep Doku. In den jüngsten beiden Folgen Genozid überlebt, Asyl abgelehnt, beleuchtet Deep Doku das Schicksal der Familie Kassim. Sie sind Jesiden aus dem Nordirak, die nur knapp den Völkermord überlebt haben und nach Deutschland geflohen sind. Die deutsche Regierung hat den Genozid, verübt durch den Islamischen Staat, anerkannt und den Jesiden Schutz versprochen. Und trotzdem soll Familie Kassim nun abgeschoben werden. Mehreren tausend Jesiden und Jesidinnen in Deutschland droht das gleiche Schicksal. Familie Kassim reicht Klage gegen den Ablehnungsbescheid ein. Anderthalb Jahre lang begleiten die Autorinnen die Familie, besuchen sie zu Hause in Brandenburg, sprechen mit ihren Anwälten und sind bei den Terminen mit der Ausländerbehörde dabei. Wird Familie Kassim mit ihrer Klage Erfolg haben oder werden sie tatsächlich abgeschoben?